Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die sich jetzt auf einen längerfristigen Vertrag mit ihrem Quarterback Tua Tagovailoa geeinigt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier treffen und warum es diese, ja, ich will nicht sagen Sonderfolge, aber Folge zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt gibt, sagen wir es mal so. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi!
Moin!
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, die Dolphins haben sich jetzt doch einigen können, nachdem es einen stückweisen Holdout gab. Also Tua hat am ersten Tag des Training Camps die 11 gegen 11 Aktivitäten ausgesessen. Am zweiten Tag hat er wohl fast alles ausgesessen. Und dann gestern hat er alles gemacht. Und dann kam auch schon die Nachricht, dass die Dolphins sich auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Es ist ein Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen US-Dollar, die 167 Millionen garantiert versprechen. Diese 4 sind tatsächlich wichtig, weil damit hat Tua ein durchschnittliches Jahresgehalt von 53,1 Millionen, was genau 100.000 Dollar mehr als Jared Goff entspricht. So, das heißt, die Dolphins haben Tua jetzt bis 2028 unter Vertrag. Tua spielt dieses Jahr Stand heute, da kann uns Tobi gleich nochmal mehr zu sagen. Stand heute spielt Tua für einen Cap-Hit von 23,171 Millionen. Das entspricht auch, weil diese Zahl gleich nochmal ein Stand, ein Punkt der Argumentation sein wird, für einen Cap-Space von 9,07% des gesamten Capspace für die Saison 2024. Ja, Tobi, es gibt noch keine genauen Zahlen.
Nein.
Aber gib uns doch mal, was war so dein initialer Gedanke, als du gehört hast, die Dolphins haben mit Tua verlängert und das ist der Rahmenvertrag, sagen wir es mal so, weil da wird es ja noch einige Spielereien geben.
Ja, als erstes war ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen, dass es ein Vierjahresvertrag ist und kein Fünfjahresvertrag. Ich hatte eher damit gerechnet, dass sie ihn für 5 Jahre unter Vertrag nehmen. Dann hat mich ein bisschen überrascht, was auch mein Kritikpunkt an dem Vertrag ist, dass er tatsächlich so eine relativ hohe garantierte Summe bekommt, weil 167 Millionen garantiertes Geld sind auch im Liga-Vergleich, wenn man jetzt mal den Vertrag von Deshaun Watson ausklammert, der ja völlig drüber ist, schon relativ hoch ist in der Summe der garantierten Verträge. Aber ansonsten, man musste damit rechnen, dass es gerade nach, du hast ihn schon angesprochen, nach der Vertragsverlängerung von Jared Goff, musste man davon ausgehen, dass es in diesem Bereich landen könnte. Also von daher, das hat mich jetzt nicht überrascht. Und ich meine, wir haben da ja im letzten Jahr schon ewig drüber gesprochen. Ich war ja generell etwas höher, dass ich hätte 48 oder 49 gesagt, die ich ihm gegeben hätte. Wie gesagt, nach Goff war klar, dass da eine 5 vorne steht. Ich bin noch glücklich, dass er nicht so einen Vertrag unterschrieben hat, wie Jordan Love ihn dann 3-4 Stunden später unterschreiben durfte. Da bin ich noch glücklich. Ich hatte befürchtet, dass es noch höher wird.
Okay, ja, aber also wenn wir jetzt kurz diesen Direktvergleich nehmen, würdest du Tua für den Betrag nehmen oder eher Jordan Love für den Betrag, den er gekriegt hat?
Ich bin mir bei Jordan Love ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, weil die Sample Size ja noch nicht so groß ist, so wie sie bei Tua ist. Von daher tue ich mich da mit dem Vergleich ein bisschen schwer, muss ich gestehen. Okay. Er hat Anlagen gezeigt, aber ich weiß es nicht.
Okay, also ich sag mal, also ich würde dir vielleicht eine etwas konkretere Frage stellen, und zwar, siehst du das aktuelle Ceiling von Jordan Love höher als bei Tua?
Das aktuelle Ceiling von Jordan Love ist sicherlich von dem, was er gezeigt hat, höher als das von Tua. Das würde ich schon sehen, ja.
Okay, cool.
Ich hätte ihm trotzdem nicht so einen Vertrag gegeben.
Ja, das steht außer Frage. Ich denke, die Packers waren da auch etwas unter Zugzwang. Ja, aber nichtsdestotrotz. Aber gut, da gehen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal weiter drauf ein. Micho, was war so deine initialen Gedanken, als du das gehört hast?
Shit, dann haben sich unsere Befürchtungen ja erfüllt. Das waren nicht meine Gedanken. Also, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben uns bisher immer drum rumgedrückt, irgendwie so wirklich die Analyse von Tua so explizit durchzuführen, aber irgendwann wird es jetzt Zeit. Und meine Meinung ist einfach, Tua hat halt viele positive Fähigkeiten und das Geld ist für einen Franchise-Quarterback in Ordnung, was Tua bekommt. Das Problem ist, in meinen Augen hat Tua viele positive Fähigkeiten, aber das, was negativ bei ihm ist, ist genau das, was ein Franchise-Quarterback ausmacht. Und Tua wird seine Leistung nur bringen können, wenn das Ganze drumherum dementsprechend stimmt. Und das Ganze drumherum kostet extrem viel Geld. Tua wird nicht derjenige sein, der die Mannschaft trägt, sondern er wird derjenige sein, der das Level der restlichen Mannschaft hält. Und das Level der restlichen Mannschaft muss man halt auch irgendwie bezahlen. Und von daher sag ich tatsächlich, wir haben uns halt extrem eingeschränkt. Ich glaube, dass das Niveau dann irgendwann nach unten gehen wird. Es ist ein Fehler, der natürlich irgendwann korrigierbar wird. Und ich weiß auch, im Vergleich werden dann Quarterback-Gehälter wieder weiter steigen. Und dann sieht der Tua-Vertrag plötzlich gar nicht mehr so teuer aus. Und das sind alles Argumente, die ich hören werde. Aber für die nächsten Jahre, wo wir uns eigentlich noch so ein bisschen so ein Fenster erhoffen, glaube ich tatsächlich, schränkt uns das extrem ein. Aber die Frage ist auf der anderen Seite auch, welche Alternative hat Miami gehabt? Es gab welche in meinen Augen, ja. Aber da fehlte der Mut zu.
Ja, ich würde bei dir auch noch mal eine Frage direkt hinterher schließen. Würdest du sagen, dass das Scheme, was die Dolphins jetzt aufgelegt haben, seitdem Mike McDaniel da ist, dass Tua dieses Scheme trägt und es zumindest positiv supportet?
Es ist nicht nur eine Frage des Schemes. Also grundsätzlich, ja, Tua setzt das Scheme gut um aufgrund seiner Fähigkeiten. Das ja. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das kann er wahrscheinlich sogar besser als viele anderen Quarterbacks. Das Scheme lebt aber auch von den Spielern um Tua drumherum und nicht von Tua alleine. Das ist mir wichtig an der Stelle noch zu erwähnen.
Ja, es ist ja ein Scheme, ne? Das ist selten einer alleine, sondern es ist ja ein Teamsport. Ja. Aber gut, ich wollte da auch nur noch mal so ein bisschen, dass das nicht ganz so allein im Raum steht, sondern um da noch ein bisschen mehr Kontext mit reinzubringen. So, wir haben viele, also jetzt haben wir zumindest alle eine erste Einschätzung. Meine ersten Einschätzungen habt ihr auf Twitter gelesen, overpaid. Und ich steige am besten bei mir einfach mal in diese Diskussion ein, die ich auch gestern auf Twitter geführt habe, weil ich mich so ein bisschen, ich will nicht sagen falsch verstanden, aber ich finde diese Einschätzung des Tua-Vertrags, Tobi, du hast es richtig gesagt, so, das ist der Quarterback-Markt. Meine Meinung ist, wenn du aber erfolgreich sein willst, musst du manchmal nicht, kannst du das System nicht so spielen. Auch wenn natürlich jeder das System spielt, wenn es für einen gut ist. Und für Tua ist dieses System gut, weil 53 Millionen, Jared Goff, ist Tua schlechter als Jared Goff? Nein, natürlich nicht. Deswegen, ne? Aber ist Tua besser als Patrick Mahomes? Nein. Also dieses System orientiert sich immer an ganz, ganz merkwürdigen Geschichten. Und zwar immer an dem, was denn als letztes passiert ist und nicht an dem, was denn realistisch ist. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Da kann man natürlich sagen, Rico, don't hate the players, hate the game. Vollkommen fein. Ich bin aber der Meinung, dass man manchmal das Game auch so ein bisschen in seine, also auf die Franchise-Sache, Seite spiegeln muss und dass es gerade bei Quarterbacks so ein bisschen unausgeglichen ist. Und zwar, ich wurde gestern, also Tua verdient mit seinen 53,1 Millionen, ist Tua nach dem Jordan Love-Vertrag jetzt auf Platz 4, weil Burrow, Lawrence und Love alle genau 55 Millionen im Jahr verdienen. So. Tua verdient 53,1 Millionen. Und jetzt wurde mir gestern ja Rico, aber man muss sich doch mal die Durchschnittsprozentzahl im Vergleich zum Cap beim Signing anschauen. Das bedeutet, ich nehme diesen Vertrag von Tour jetzt und diese 4 Jahre, 53,1 Millionen und spiegel sie auf den diesjährigen Cap Space. Das sind dann 20,79%. So, natürlich, damit ist Tour auf Platz 12 jetzt nach dem Jordan Love Vertrag, weil der höchste ist da Joe Burrow, der 23 diesen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Das waren damals 24,47%. Ja, das sind also fast 3,5 Prozentpunkte, die Tour, oder mehr als 3,5 Prozentpunkte, die Tour weniger hat im Vergleich. So, jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, das ist toll. Das ist für mich aber eine rückwärts betrachtete Analyse, weil natürlich der Capspace steigt und dementsprechend steigen auch Verträge. Und für überdurchschnittlich oder nicht mal überdurchschnittlich, sondern für die Top-Top-Spieler, die werden immer wieder diese kleinen Prozentpunkte, nochmal ein Stückchen. Justin Jefferson bei den Wide Receivers ist jetzt das beste Beispiel. Damals J.J. Watt war bei den Defensive Ends das Paradebeispiel, weil er hat einen massiven Vertrag damals unterschrieben, da sind immer Leute knapp drüber, aber durch den Anstieg des Cap Space, weil das ist das halt eine andere Situation. So, ich muss aus der Sicht natürlich sagen, boah, Tour auf Platz 12, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm, ne? So, jetzt könnte man natürlich sagen, keine Ahnung, Kirk Cousins liegt bei 17,6%, Rodgers bei 16,68%, sollte Tua nicht vielleicht mehr in der Region sein. So vollkommen, ne? Also ihr wisst jetzt, was ich meine. So, aus der Sicht kann man sagen, ja, das ist ja fair und toll, und aber ich möchte mal ein bisschen meine Sichtweise noch ein bisschen dahingehend anpassen. Und zwar, wann endet denn der Vertrag von Tua Tagovailoa? 2028. Welche Verträge enden noch 2028? Josh Allen, Jalen Hurts, Kyler Murray, Jordan Love, Jared Goff. Justin Herbert, Joe Burrow enden 2029, Trevor Lawrence 2030. Den würde ich da schon mal fast wieder rausnehmen. So, dann habe ich hier noch Caleb Williams, Jaden Daniels, also die ganzen Quarterbacks, die halt dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet wurden. Bo Nix kommt auch noch dazu. So. Und dann habe ich 2027 einen Lamar Jackson und halt die Quarterbacks, die letztes Jahr gedraftet wurden, und einen Kirk Cousins, aber den würde ich jetzt erstmal aus der Reihe nehmen. So, und das sind jetzt die Zahlen, die für mich interessant sind. Warum sind diese Zahlen für mich interessant? Weil unser Fenster ist jetzt quasi das Quarterback-Fenster. Ja, Tua ist bis 2028 unter Vertrag. Das heißt, ich muss ja irgendwo mit den Quarterbacks vergleichen, die auch in diesem Bereich die Verträge haben. Weil das sind ja die in der gleichen Zeit, also alle Teams haben ja ungefähr den gleichen Capspace zur Verfügung. Das ändert sich ja ein bisschen, je nachdem, wie viel man ausgibt und so weiter. Weil dann bekommt man ja Capspace überschrieben fürs nächste Jahr und so weiter und so fort. So, das heißt, bis 2028 hat Tua ein durchschnittliches Jahresgehalt von 53,1 Millionen. Josh Allen hat im gleichen Bereich 43 Millionen. Natürlich kommt es stark auf die Vertragsstruktur an. Wie sind die Verträge dann strukturiert? Kann man auf jedes Jahr nochmal einzeln eingehen. Aber da muss man halt sagen, Tua mit 53,1 Millionen, Justin Herbert 52,5. So, auch wenn natürlich der Prozentsatz zur Unterzeichnung höher war, aber das heißt, die effektiv haben die Chargers 500.000 mehr pro Jahr zur Verfügung. Im Prinzip haben die Bills 10 Millionen pro Jahr mehr zur Verfügung. Für 10 Millionen kriegt man zum Beispiel schon mal einen richtig guten Wide Receiver. Also Josh Allen plus ein richtig guter Wide Receiver gleich Tua Tagovailoa in dieser Rechnung. Sehr, sehr Milchmädchenrechnung. Das möchte ich hier gar nicht in Frage stellen. Nur damit man mal Gefühl dafür bekommt, wie ich jetzt auch solche Sachen nochmal von einer anderen Seite betrachte. Und dann sieht das Ganze für mich halt einfach nicht mehr so rosig aus. Und das ist das, was man verstehen muss. Natürlich müssen wir uns das jetzt angucken, wie ist das im Detail. Die Vertragdetails sind noch nicht so ganz raus. Und deswegen ist das für mich so, ja, ich weiß, dass der Markt das so sieht. Aber ich muss sagen, wenn ich diese Liste sehe, dann würde ich sagen, die Lions haben ganz schön Fehler gemacht. Ja, mit Jared Goff dem so viel Geld zu geben. Und dann ist es halt echt schade. Und welche Möglichkeiten hätte es denn gegeben für die Dolphins, war die Frage von Micho. Ja, man hat Tua ja mindestens nochmal 2 Jahre unter Vertrag mit dem Franchise-Tag. Ja? Also das steht ja sowieso auch noch außer Frage. Also man hätte ihn ja sowieso noch, wenn er dieses Jahr diese Mehrleistung gezeigt hätte, hätte man mehr bezahlt, aber dann hätte man auch wissentlich, dass Tua sein eigenes Ceiling erhöht hat. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Tua hat jetzt wieder so ein bisschen abgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Kilo. Ich weiß nicht, ob einer von euch da mehr weiß, aber er versucht ja wieder mehr athletisch zu sein, in der Hoffnung, dass dadurch diese Verletzungsgeschichte, die er hatte, dass die dadurch trotzdem resistent bleibt, ja, und aber dadurch, dass er wieder athletischer wird. Ich hoffe natürlich, dass Tua die nächsten Schritte macht und dass er diesen Vertrag, also dass er diese Vertragssumme, dass er dieser gerecht wird. Aber aktuell bezahlen die Dolphins meiner Meinung nach mehr als das, was sie für die Leistung bekommen. Und das ist das, was mir sauer aufschüttet. Und das ist das, warum ich sage, dass er overpaid ist. Und das ist, wo ich für das Team sage, Leute, so, warum, also, ne, 53,1 Millionen. Warum, was, wieso? Also, das kann ja nicht die Begründung sein, ja, also Jared Goff verdient, ja, das wird eine Begründung sein von den Agenten, aber man kann aber sagen, hey, was möchtest du? Findest, also wie wäre denn jetzt ein 3-Jahres-Vertrag gewesen für 130 Millionen zum Beispiel? Ja, natürlich im Jahresdurchschnitt deutlich weniger. So, okay, da willst du nicht, ja, dann 2 Jahre Franchise-Tag. Okay, passt, so, ne? Also wenn die Leistung denn stimmt. So, und selbst im Franchise-Tag kann man sich noch einigen. Siehe Baltimore. Ja, also es gibt ja Mittel und Wege, wie das trotzdem funktionieren kann, dass man zu einer Einigung kommt. Und das ist das, wo ich den Dolphins so ein bisschen mehr Standhaftigkeit gewünscht hätte und Chris Greer auch, um zu sagen, ja, go for it, weil Tua hätte sich nie im Leben, hätte der jetzt komplett ausgesessen bis zu Saisonstart und hätte dann erst gespielt. Also ich glaube, da könnt ihr gleich auch noch eure Einschätzung zu geben. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre. Er hätte einzelne Geschichten ausgesessen, aber gut. Und dann haben wir gesagt, so, nee, wir haben uns nicht geeinigt. Ist halt so. Und durch die hohen Garantien werden die Dolphins auch mehrere Probleme mit Umgestaltungen haben, um das flexibel zu gestalten. Was dann auch wieder Probleme hervorführen kann. Und das ist insgesamt einfach eine Situation, die mir nicht so gefällt. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel und lange meine Sicht einfach mal erklärt, wieso ich finde, dass das ein Overpay ist. Und in der Leistung, ja, ich meine, Tua setzt das Scheme sehr gut um. Also da gibt's nicht viel zu meckern. Aber sobald das Scheme an seine Grenzen stößt und Plan B über Skript nicht funktioniert und das auch Leute fordern ja, wir sollen den Ball mehr laufen. Wieso sollen wir den Ball mehr laufen, wenn wir doch so einen guten Quarterback haben? Also da erwarte ich natürlich von Mike McDaniel mehr, aber ich muss auch sagen, wir haben die ersten beiden Jahre Tua gesehen. Kaum Hilfe. Schlechtes Offense-Scheme. Ja, und dann kam Mike McDaniel. Wir haben Tyreek Hill dazu bekommen. Terron Armstead haben wir dazu bekommen. Ja, also viel Unterstützung, viel Hilfe. Und dann hat's geklickt. So, das ist aber für mich eher ein Zeichen, dass wir da einen haben, einen Head Coach, der weiß, was er mit diesem Quarterback machen kann und das den Quarterback unterstützt. Und Tua hat natürlich Schritte gemacht und das ist toll. Er muss jetzt aber auch zusehen, dass er dem Scheme, wenn das Scheme so gerade so an die Soft Limits stößt, dass er dem Scheme ein bisschen mehr gibt. Und das Spiel gegen die Chargers zum Saisonbeginn letztes Jahr war das Beispiel. Das war das Paradebeispiel, wie das funktionieren kann. Und sowas brauchen wir aber dauerhaft von Tour. Weil wenn wir sowas dauerhaft von Tour gehabt hätten, dann hätten die Dolphins das Spiel gegen die Chiefs in Frankfurt gewonnen. Dann hätten sie vermutlich das Spiel gegen die Titans deutlich schneller zugemacht und am Ende nicht noch verloren. Und dann hätten sie auch eine gute Chance gehabt, das letzte Saisonspiel gegen die Bills zu gewinnen. Und dann hätte man nicht nach Kansas City fahren müssen. So, und das ist so, das sind so die Sachen, warum ich sage, das ist ein bisschen zu viel. Tour ist noch nicht so weit. Ich glaube, dass man natürlich, auch Mike McDaniel, dass der diese Vision von Tour hat, dass Tour das kann. Und ich sage auch eindrücklich, dass ich Tour zutraue, dass er das kann, dass er das lernen kann und dass er das umsetzen kann. Aber er hat es eben noch nicht gezeigt. Und da ist das Ceiling zum Beispiel bei einem Jordan Love einfach höher. Und deswegen, genau. So, Wojciech haben wir kennen noch keine Vertragsdetails. Wir haben aber off-script da schon drüber gesprochen. Ich tippe auf 4 Wojciechs. Ich bin, weil ich kenne den Fetisch von Chris Greer da in die Richtung. Aber jetzt habe ich sehr, sehr viel gesprochen. Und Tobi, du wartest jetzt schon am längsten, weil du Michos Einschätzung schon gehört hast. Und jetzt meine sehr, sehr lange Einschätzung, beziehungsweise auch, warum ich das so vergleiche, wie ich es verglichen habe. Du darfst dich natürlich gerne dazu äußern. Sachen ergänzen und natürlich nochmal bei deiner Einschätzung in die Tiefe gehen.
Ja, also erstmal, um auf die auf den Wojtje-Fetisch zu kommen. Ich bin bei 3. Also ich glaube nicht, dass wir Tour 4 geben, aber so 3 Wojtjes wird der Vertrag auf jeden Fall beinhalten. Du hast von dem Fenster gesprochen. Das Fenster der Dolphins, das sehe ich auch jetzt noch nicht mal auf den Tour-Vertrag bezogen, sondern auf alle bezogen. Das hat so 2 Jahre, denke ich, dass wir noch realistisch gesehen maximal 2 Jahre ein Fenster haben, bevor wir in den nächsten Umbau gehen, in Anführungszeichen gehen müssen. Und wenn ich so die Vertragsgestaltung in den letzten Jahren unter Greer sehe, denke ich mal, wird's dabei hinauslaufen, dass Tua dieses Jahr für 23 spielt und nächstes Jahr wahrscheinlich für ein bisschen weniger, dass wir 2024 und 25 haben an Jahren, wo uns der Vertrag noch nicht so sehr einschränkt. Die Frage ist, was ist danach? Ne? Und dafür bräuchte man halt die Zahlen, weil man kann davon ausgehen. Und da ist man dann auch bei der Franchise-Tag-Geschichte. Wenn wir ihn 2025 taggen, spielt er für 42, irgendwas. Wenn wir ihn dann aber 2026 nochmal taggen würden, dann sind wir schon bei, ich glaube, über 50 oder so, wenn man das rein Milchmädchen rechnungstechnisch dann mal betrachtet. Und dann sind wir ungefähr da, was er eh bekommen würde. Von daher weiß ich nicht. Das ist finanziell aus meiner Sicht, nimmt sich das nicht viel. Was du richtig gesagt hast, ist, dass Tua noch einiges bringen muss, um diesen Vertrag wirklich dann auch rechtfertigen zu können. Gerade dieses Jahr sind wir an einem Punkt, wir müssen ein Playoff-Spiel gewinnen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, weil wenn wir weiter so machen wie die letzten Jahre, ist das schön und gut. Ja, dann kommen wir in die Playoffs, verlieren das erste Spiel und da sehe ich die Entwicklung nicht. Die Entwicklung muss kommen. Von Tua, von der gesamten Mannschaft und von der gesamten Franchise, weil dann müssen wir sonst irgendwann auch über den Plan reden, der jetzt momentan in Miami so herrscht. Also wir sind absolut gefordert, dass wir dieses Jahr was bringen müssen. Das ist so. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe halt die Alternativen bei Miami nicht so auf dem Zettel gesehen, was man sonst hätte machen können. Man hat sich da mehr oder weniger zwangsweise jetzt auf Tua als Franchise-Quarterback festgelegt. Man hat ihm nochmal stärkere Mittel an die Hand gegeben. Also ich sehe uns die Offensive Line, die sowieso ein großes Fragezeichen war und Fragezeichen ist, mal ausgenommen, haben wir noch zusätzlich offensive Mittel dazu bekommen, um eben ein besseres Ergebnis zu erreichen, als das letztes Jahr der Fall war. Und man hätte ja gar nicht alle 3 Spiele gewinnen müssen. 1 hätte ja schon gereicht. Und dann hätte man wahrscheinlich den AFC East-Titel festgehabt und dann wäre alles mehr oder weniger einfacher geworden. Das hat man sich verbaut. Und was du auch richtig sagst, Tua muss zeigen, dass er konstant in der Lage ist, so gute Leistungen zu zeigen, auch wenn er gefordert ist. Es gab da so 2 oder 3 Spiele, gerade auch in Frankfurt oder so. Ne? Wir hatten, glaube ich, als letztes den Ball und dann muss ich und möchte ich auch von einem Franchise-Quarterback erwarten, dass wenn man dem den Ball in die Hand gibt, dass der daraus auch was macht. Und das Gefühl hatte man bei Tua nicht immer oder nur vereinzelt, sagen wir es mal so. Von daher, der Vertrag, so wie er jetzt ist, ist in erster Linie marktgerecht gestaltet, weil Miami keine Alternativen hat in dem Sinne. Also zumindest habe ich jetzt aus heutigem Stand keine, wo ich sagen würde, ja, das bringt uns jetzt weiter, als wenn wir mit Tua gehen würden.
Ja gut, ich sag mal, die Alternative wäre natürlich, dass man sagt, man taggt ihn einmal, nächste Saison, und danach geht man in Rebuild zum Beispiel. Das wäre ja, ich sag mal, also, dass man dann Take and Trade macht mit Tua zum Beispiel. Du tradest Tyreek Hill und dann schaust du mal, wen du noch so tradest. Vielleicht einen der Pass Rusher oder so und dann 1, 2 andere Spieler noch. Und dann hast du nochmal viel Material, kannst im Draft was machen. Und dann, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also, das wäre so eine Alternative, die man machen könnte. Oder nächste Saison versuchen, vielleicht dann wahrscheinlich der erste 60 Millionen Contract Dak Prescott. Ja, jetzt, ich weiß, dass es dann Aufschrei gibt, aber die Frage ist halt, aktuell gibst du Dak Prescott 60 oder Tua mit 53,1 Millionen? So, wen nimmst du da? Ich würde wahrscheinlich eher in die Richtung Dak Prescott tendieren, auch wenn der auch dieses Stigma hat, ne, erste Playoff-Runde und raus und vielleicht wäre Miami dann auch nicht der richtige Landing-Spot für ihn, weil dann würde er sagen, ja, klar geht der nach Miami. Klar. Aber Tobi, wir haben jetzt ein bisschen über Voitjes gesprochen. Kannst du nochmal erklären, was Capspace-technisch diese Voitjes überhaupt bedeuten?
Man nimmt diese Voitjes als sogenannte zusätzliche Jahre, um eben die diese Bonuszahlung, die sich auf die Vertragslaufzeit ausdehnen. Das ist zum Beispiel, muss gerade mal eben gucken, der Signing-Bonus zum Beispiel, der wird ja über die Vertragslaufzeit hin aufgeteilt. Das heißt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was man gut rechnen könnte, würde Tua jetzt einen Signing-Bonus von 100 Millionen bekommen, was völlig illusorisch ist, aber nur um es mal rechnen zu können, dann würde er über die Vertragslaufzeit jedes Jahr 25 Millionen bekommen. Oder du sagst, er kriegt 40 Millionen, kriegt er jedes Jahr 10 Millionen. Und um das zu strecken und um den Capspace der einzelnen Jahre etwas zu reduzieren, nimmt man in die Berechnung eben nicht 4 Jahre mit rein, sondern eben zusätzliche Void Years. Das heißt, du kannst dann diese 40 Millionen, die du hast, auf 7 oder 8 Jahre aufteilen. Da weiß dann jeder, der gut in Mathe ist, dass das weniger ist als das, was man vorher dann berechnen würde. Das beschränkt dich in den Folgejahren natürlich, weil du dann diese Summen hast und der Vertrag offiziell gar nicht läuft. Oder du machst es eben nicht, dann hast du eine höhere Summe. Das sind in dem Sinne Void Years.
Okay, danke. Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob wir es gesagt haben. Ich glaube, jeder gönnt natürlich Tour diesen Vertrag. Also ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe oder nicht. Aber ich glaube, menschlich gesehen ist das ein absoluter Win. Aber das haben wir sehr, sehr oft hier schon gesagt. Also ich kenne auch keinen Menschen, der jetzt Tour das nicht gönnen würde. Das war auch, ich glaube, in Social Media so ein bisschen, jeder hat sich für Tour gefreut, aber es gab einige, die natürlich gesagt haben, boah, nee, ich finde das Bild in Social Media ist so ein bisschen geteilt. Einige sagen, ja, das, oder ich denke vielleicht sogar die Mehrheit sagt, ja, das ist fair. Wenige sagen, absolutes Stil. Und dann gibt es natürlich noch die Fraktion, dass es zu viel ist, der ich auch angehöre. Genau. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr erklärt und jetzt dürfte Tobi, du hast aber noch was.
Nee, ich wollte jetzt mal, weil wir ja in der AFC East sind, mal ein praktisches Beispiel bringen. Ich habe das gerade eben einmal aufgemacht. Herr Rogers zum Beispiel, ne? Mhm. Der kriegt einen Option Proration Bonus, den die Jets durch 4 Void Years bis ins Jahr 2029 ziehen. Da ist der gute Aaron Rodgers 46. Jeder weiß, der wird dann da nicht mehr spielen. Aber die Jets haben den immer noch auf der, in Anführungszeichen, Lohnliste stehen. Das geht so weit, dass er 2026 21 Millionen Capit hat, 27, 21 Millionen, 28, 14 Millionen und 29 noch 7 Millionen. Ob der jetzt spielt oder nicht, das heißt, der hat einen Rentenvertrag von den Jets bekommen, damit er dahin wechselt und die zahlen über sein Karriereende hinaus immer noch für den weiter. Es gibt im Baseball, glaube ich, habe ich mal gelesen, gibt es einen Spieler, der ist jetzt Mitte 50. Der hat bei einem Trade sich eine Vertragsklausel geben lassen, dass der jedes Jahr von seiner MLB-Franchise an einem bestimmten Tag noch 1,5 Millionen bekommt. Sein Leben lang, glaube ich.
Und, ja, Shohei Ohtani, der bekommt 700.000 US-Dollar sind das jedes Jahr. Und ich meine, das war Ohtani.
Aber ich bin mir jetzt gerade. Wie gesagt, sein Leben lang. Natürlich kann man das strecken bis zum geht nicht mehr, aber du verkaufst dann natürlich deine Zukunft und schränkst dich dann noch zusätzlich ein. Also ich hoffe, dass die Void Years und die Cap-Zahlen, die Tua bekommt, nicht in der Kategorie sind, wie sie bei Rogers sind. Also du committest dich da über das Karriereende des Spielers hinaus und das fände ich nicht so gut.
Ja, kann auch sein, dass ich mich vertan. Nee, das ist, du hast Bobby Bonilla. Ja, 1,2 Millionen. Entschuldigt, da war ich gerade falsch. Bobby Bonilla und der spielte zuletzt 2001 und war für die Mets zuletzt 99 aufgelaufen und seit 2011 erhält es ja jedes Jahr am 1. Juli einen Scheck in Höhe von 1,193248 Millionen und also Dollar und 20 Cent und die schuldeten dem noch 5,9 Millionen und man hat die Zahlung halt verschoben mit 8% Zinsen und der bekommt bis 2035 bekommt er noch Geld. Also der hat aus diesen 5,9 Millionen durch diese 8% Verzinsung 29,8 Millionen gemacht. Und 2011 bis 2035 bekommt er jedes Jahr 1,2 Millionen US-Dollar.
Genau, der sogenannte Bobby Bonilla Day. Ja. Das weiß jeder, der sich da so ein bisschen mit US-Sport auskennt, der weiß, aha, es ist mal wieder so weit, er kann mal wieder seinen Scheck abholen.
Auch geil.
Ey. Wahnsinn.
Hervorragend. Jetzt, Micho, hast du sehr lange geschwiegen und uns zugehört. Jetzt darfst du natürlich dazu auch noch Stellung beziehen, noch weitere Einschätzungen zu der ganzen Geschichte geben, weil du am Anfang nur deine kurze Einschätzung gegeben hattest.
Ja, also grundsätzlich, ich bin überhaupt kein Fan von den Void Years, um das schon mal zu sagen. Ich tippe aber auch auf 3 Void Years. Es ist, in meinen Augen sind Void Years gerechtfertigt, wenn du damit das Fenster, ein Fenster aufstoßen und lange offen halten willst. Das sehe ich halt bei uns nicht wirklich. So, was Tour angeht, das möchte ich jetzt endlich mal erklären. Und ich weiß, dass da werde ich mit Sicherheit auch, ich weiß zum Beispiel, Rico sieht es anders. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Tobi das auch anders sieht. Viele sehen es anders, aber so sieht meine Analyse von Tour nämlich normalerweise aus. Und zwar, Tour dürfte einer der genauesten Quarterbacks der Liga sein. Wirklich. Sein Release ist unfassbar. Das sind herausragende Eigenschaften. Damit gehört er zu den Top 5 Quarterbacks in dem Bereich. Das Problem ist, wir hatten es gerade eben gesagt, das Scheme. Sobald das Scheme nicht mehr hundertprozentig funktioniert, Tua unter Druck gerät, sackt das Ganze komplett ab. Tua kriegt dann Probleme, seine Reads nachvollziehen zu können. Beziehungsweise nein, er kennt seine Reads, aber er kann die Plays nicht lang genug extenden, er kann die Spieler nicht dirigieren, er weiß nicht genau, wo er hin muss. Wenn das, was er sich in den ersten paar Sekunden quasi zurechtgelegt hat, wenn das nicht funktioniert. Aber erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, das ist aber meiner Meinung nach genau das, was ein Franchise-Quarterback ausmacht. Und genau in dem Bereich, da bekommt Tua halt massive Probleme. So. Und deswegen sage ich, Tua ist unterdurchschnittlich, obwohl er in einigen Bereichen mit Sicherheit zu den Top 5 gehört. Aber du brauchst vor allen Dingen dann einen Franchise-Quarterback, wenn das Scheme halt eben nicht funktioniert. Und dafür bezahlst du Franchise-Quarterbacks. Dafür, wenn das Scheme nicht funktioniert. Ja, dafür, dass sie dann selbstständig auf dem Feld entscheiden, selbstständig kreieren, selbstständig gucken, was passiert. Und das ist kann Tua meiner Meinung nach nicht. Hinzu kommt noch, es wird dann so massiv schwieriger, dass Tua extrem viel Zeit dann braucht, sobald das Scheme nicht direkt greift. Und dann wird die O-Line plötzlich wichtiger. Und wir alle wissen, unsere O-Line ist jetzt nicht die tollste. Das kann das Scheme kaschieren, wenn es denn greift. Aber wenn es halt eben nicht greift, dann braucht man die O-Line. Und wir wissen auch alle, gute O-Liner sind teuer. Die können wir aber nicht kaufen, wenn wir Tua so viel Geld ausgeben. So, und das nächste ist, es gibt nicht viele Geheimnisse in der NFL. Ein Scheme muss ständig verändert, ständig angepasst werden. Und selbst im Grundsatz wird es immer wieder entschlüsselt. Und dann entscheidet individuelle Qualität. Ja, das ist zum Beispiel das, was Patrick Mahomes ausmacht, zusammen mit Travis Kelce. Jeder weiß, dass Patrick Mahomes auf Travis Kelce spielen wird. Früher wusste jeder, dass Brady Gronk suchen wird oder Edelman. Das wussten alle. Und trotzdem war es dann die individuelle Qualität, die sich durchgesetzt hat. Bei uns ist das nicht so. Und da ich davon ausgehe, dass auch da immer wieder Leute Lösungen gegen unser Scheme finden werden, käme es dann auf Tour an. Und in meinen Augen versagt er dann und dann ist es nicht so viel Geld wert, weil ich glaube, ein Quarterback, der das Scheme umsetzt, vielleicht nicht so brillant wie Tua es tut, aufgrund seiner eben schon erwähnten Stärken, den kriegt man für deutlich weniger Geld. So. Und eine Alternative wäre für mich tatsächlich auch gewesen, lass Tua den Vertrag ausspielen, die Fifth-Year-Option, dann siehst du ja, wie Tua sich schlägt. Und entscheide dann, willst du mit ihm weitermachen, willst du nicht weitermachen, und wenn du dir immer noch nicht sicher bist, dann ziehst du einmal den Franchise-Tag. Danach solltest du dir sicher sein. Ich bin der Meinung, ein zweites Mal ein Franchise-Tag brauchst du nicht zu ziehen, aber dann solltest du dir eigentlich sicher sein. Und dann hättest du tatsächlich auch gucken können, wen immer du greifst. Wen immer du dir greifst. Ich sehe den Vertrag dementsprechend als Rückschritt an, weil er halt eben nicht die Möglichkeit gibt, das Team um Tua herum so aufzubauen, dass Tua seine Stärken wirklich zur Geltung bringen kann. Im Gegenteil, ich glaube, dass spätestens, wenn der Vertrag von Hill ausläuft, wir haben jetzt OBJ noch dazu geholt als Nummer 3, was natürlich eine gewaltige Investition ist, aber spätestens, wenn so in einigen Bereichen so ein bisschen die Qualität nachlässt und wir nicht nachlegen können in der gleichen Qualität, rücken sogar die Playoffs in weitere Ferne. Also nicht in weite Ferne, wir werden immer noch wahrscheinlich um die Playoffs mitspielen erstmal. Aber ich halte es dann für relativ unwahrscheinlich, dass wir regelmäßig in die Playoffs kommen. Und dafür, finde ich, ist dann Tua zu viel bezahlt worden. Ja, andere Spieler bekommen mehr Geld und so weiter. Ja, und ich weiß auch, dass der nächste Quarterback-Vertrag wahrscheinlich mehr wird und so weiter und so fort. Und irgendwann wird man sagen, das ist günstig. Aber wir wollen ja, und das hat Rico gerade eben schön erklärt, wir wollen ja jetzt das Fenster aufstoßen. Und ich finde die Bewertung auch, da stimme ich Rico auch mit überein, gemessen an anderen Quarterback-Verträgen halt komplett daneben. Meiner Meinung nach muss man gucken, was leistet Tua? Und zwar nicht im Vergleich zu anderen, sondern was leistet Tua generell für die Franchise? Und da sind für mich das Geld zu viel. Also ich sage zum Beispiel deutlich overpaid. Einfach, weil das entscheidende Kriterium für einen Franchise-Quarterback für mich halt eben nicht gegeben ist, sondern sogar nicht gegeben ist, sondern es sogar eine Schwäche ist. Ja. Ich glaube, das sollte jetzt als Tour-Einschätzung, warum ich, also ich weiß, viele sehen es anders. Ich will noch ein Beispiel sagen, warum ich das so sehe. Mir ist aufgefallen im Laufe der Saison, und das war in meinen Augen unheimlich oft so, Tour legt sich pre-Snap, legt er sich auf eine Reihenfolge von Reads fest. So, dann kommt eine Motion und das kann Tour auch. Tour sieht nach der Motion, okay, was ist mein Number-One-Read und so weiter. Das kann er relativ schnell. Sobald aber nach dem Snap sich etwas in der Defense verändert, liest Tua die Defense nicht mehr richtig, er wird sich unsicher, er hält den Ball. Und wenn dann der Druck kommt, wirft er den Ball zu Hill, no matter what. Und das, die Augen zumachen und den Ball in eine bestimmte Richtung werfen, kann ich auch. Blöd gesagt. Also,
ja, die Diskussion hatten wir auch schon, dass ja. das, dass ich das so ein bisschen anders sehe, mit den Reads, beziehungsweise, dass das schon auch besser geworden ist, dass da ich zumindest auch Progression sehe. Aber ja, dass Tour in gewissen Situationen noch zu unruhig ist und zu sehr an ein, zwei Sachen festhält. Ich denke, da haben wir auch übereingestimmt. Und ich glaube auch, dass die Dolphins mit ihrem Head Coach einfach auch gar keine große andere Wahl haben, als immer um die Playoffs mitzuspielen. Man muss aber auch sagen, die Playoffs in der AFC sind natürlich, aber die alleine schon zu erreichen, ist schon Erfolg, weil wir haben die Bills, die sagen theoretisch auch die Jets, aber wenn wir jetzt Long-Term sprechen, die nächsten paar Jahre, haben wir, ich sag mal, uns, ja, also die Dolphins, wir haben die Bengals und die Ravens, wir haben die Texans und die Jaguars und die Chiefs und die Chargers, die ich jetzt mal so als Long-Term auf jeden Fall als Playoff-Candidate sehe, das sind schon 7 Teams. Das sind schon die Playoffs. Dazu kommt dann ein Team wie die Colts, die mit Richardson, der jetzt zurückkommt, wo man den guten Eindruck gemacht hat, die Broncos, wo ich super gespannt bin, was da passieren wird, die Steelers, die man langfristig nicht so vernachlässigen sollte, weil da halt mit Tomlinson einfach auch ein genialer Trainer ist. Raiders können wir vergessen. Browns vermutlich auch. Und dann haben wir noch die Patriots, wo wir nicht wissen, was zukünftig da ist. Also die AFC ist einfach auch richtig, richtig stacked für die nächsten Jahre. Das ist richtig krass. Und da wird es natürlich nicht einfacher. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass wir dort auch immer um die Playoffs mitspielen. Und dann muss man mal sehen, wie sich das genau weiterentwickelt. Ich hoffe natürlich, dass Tour sich deutlich so weiter steigert, wie er es die letzten Jahre gemacht hat. Ich sehe das als Möglichkeit und er hat ja auch diese Saison, diese Offseason wieder Sachen angepasst, mit einem neuen Quarterback-Coach zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Das tut er ja und dementsprechend okay. Ja, ich hätte mir deutlich gewünscht, wenn man da noch so unter 50 geblieben wäre. Ja, also 48, 45 hätte ich auch noch als, da hätte ich gesagt, das ist fair und das ist auch nice to have und das ist auch im Vergleich zu anderen Verträgen, stellt das eine schöne Abstufung dar, wo man nochmal einen Spieler mehr unter Vertrag nehmen kann, der auch nochmal mehr machen könnte. Ja, wenn wir so von 7 Millionen sprechen, da sprechen wir halt über Spieler wie einen Zach Sieler oder einen David Long, Jalen Ramsey oder halt, also, ja, ich weiß es nicht, also so wirklich Spieler, wo man sagt, das sind solide Starter, die dir weiterhelfen. So einen hättest du halt mehr bezahlen können. Können wir jetzt nicht. Muss man halt arbeiten. Ich denke, wir haben die Headcoaches oder ne, wir haben den Headcoach und jetzt auch einen DC, die das können. Ich gebe dem unserem neuen DC so viel Vorschuss Lorbeeren, dass das funktionieren kann. Aber langfristig wird das natürlich nicht einfacher mit diesem Vertrag, den wir Tua Tagovailoa gegeben haben. Genau. So, jetzt haben wir das ganze Thema, denke ich, soweit sehr, sehr gut umrissen. Was nochmal interessant ist, Spotrack hatte Tua bei dem durchschnittlichen Jahresgehalt von 52,6 Millionen. Surprise, surprise. Weil die sich auch immer sehr am Markt orientieren. Over the Cap hatte eine Evaluation von 36,76 Millionen vom letzten Jahr von Tour. Und das einzige Spiel über 50 Millionen wert in deren Rechnung war das Spiel gegen die Chargers. Yay! Ja, richtig, richtig schade. Ich hoffe, dass Tour auf diesem Niveau, auf das Niveau anknüpfen kann. Ich glaube, dann bin ich auch wieder fein zu sagen, hey, nächste Saison, wenn Tua wirklich auf dieses Niveau kommt, dann können wir eine andere Diskussion führen. So wird es schwieriger für die Dolphins, aber man muss dann auch, weil das ist ein Teamsport, man muss mehrere Sachen mit reinziehen und ich glaube, die Begeisterung für Mike McDaniel ist immer noch groß. Auch der hat noch einige Sachen zu lernen, aber der ist halt ein First-Time-Head-Coach und ich glaube, der Bub hat auch schon Sachen gelernt in seinen ersten Jahren. Und jetzt schauen wir mal da, wie es weitergeht. So, wenn ihr Fragen, Wünsche habt, also Fragen allgemein zu der Thematik oder auch eure Meinung, lasst sie uns einfach da. Man kann jetzt auch bei Spotify kommentieren. Wir schalten die Kommentare dann auch immer frei. Es sei denn, es ist natürlich irgendwas Beleidigendes dabei. Dann drücke ich einfach auf das rote Kreuz, weil Beleidigungen müssen nicht sein, liebe Leute. Ja. Und genau, das wollte ich noch gesagt haben. Also da kommentiert gerne, da können dann auch gerne Diskussionen entstehen. Wie gesagt, ich werde dort viel oder alles, oder wir werden dort alles freischalten, wenn es sich denn in einem Rahmen bewegt, der angemessen ist. Ne? So, und dann hätte ich, weiß ich nicht, Tobi, Micho, gibt es noch etwas, was ihr zu dieser ganzen Thematik sagen möchtet, was ihr noch anmerken möchtet? Gibt's da etwas?
Gebt mir all euren Hass in den Kommentaren. Ich weiß ja das nicht.
Nein.
Er ist das gewohnt. Ja, nein, ja. Ich bin einfach nur zufrieden, dass es jetzt vorbei ist und dass wir das Thema nicht bis weit in die Saison ziehen und dass es die Vorbereitung nicht belastet. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ja, aber hättest du gedacht, dass Tour größte Teile aussetzen wird?
Ehrlich gesagt, halte ich, nach dem, was man so von außen betrachtet, halte ich Tua nicht für den Typen, der das macht, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet. Aber es nervt, also es hätte trotzdem genervt.
Das ist richtig. Super. Micho, hast du noch sonst was, außer dass du die Welle des Hasses spüren möchtest?
Nein, ich bin durch.
Wunderbar, dann sage ich natürlich wieder
Darf danke. Ich noch was sagen?
Natürlich darfst du noch was sagen.
Da ich mich ja jetzt, nachdem wir hier fertig sind, vorbereite, wünsche ich euch ein schönes Libori in Paderbornes Stadtfest.
Ja, ich wünsche euch das natürlich auch. Und
wie war das noch? Wir wünschen Tilo viel Spaß beim Synchronschwimmen oder wo er da gerade zuguckt.
Ja gut, das Synchronspringen der Frau ist ja schon vorbei, also Olympia. Ja. Wir haben Samstag
oder ich weiß nicht, was Tilo sich angucken will doch.
Ja, natürlich, Grüße gehen raus.
Aber an alle, und ganz kurz, an alle, die sich beschweren, ich habe tatsächlich eine Bekannte, die möchte alles Mögliche in ihrem Leben mal machen. Die war unter anderem zuletzt beim Eurovision Song Contest und die fährt dieses Jahr auch zu Olympia ins Leichtathletikstadion. Einen Tag, Eintrittspreis pro Person 420 Euro.
Du.
Also ein Football-Spiel-Schnapper.
Ja, wie gesagt, voll geil. Also ich finde das richtig, ich bin da ein richtiger Freak. Ich werde jetzt gleich auch schneiden alles und dann nebenbei läuft auf jeden Fall Olympia. Und dann gucke ich mal, ja, genau. Und spätestens nach einer Stunde kommentiere ich das selber. Das ist immer so meins. Ich manchmal denke ich mir, ich hätte Kommentator werden sollen. Aber gut, andere Geschichte. so Sportkarriere, wollte ich immer. Aber gut, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, ich weiß es nicht. Aber ja, wir schweifen ein bisschen ab, habe ich die Befürchtung. Dementsprechend, genießt die Olympischen Spiele, genießt all das, genießt die Sommerpause. Wir werden natürlich jetzt wieder regelmäßiger aufnehmen. Genau, weil Dienstreisen wieder im Weg waren, Urlaube und so weiter, deswegen war jetzt wieder nichts, aber die Basic Drive Folgen habt ihr ja auch gehört, das läuft so weit und dementsprechend, wie gesagt, Wünsche, alles Mögliche, haut es uns rein, schreibt uns, wenn ihr da irgendwas habt, worüber wir unbedingt sprechen sollen oder wenn ihr noch eine Idee habt, hey, wäre das nicht was, knallt es uns an den Kopf, wir werden uns damit beschäftigen. Und lasst uns gerne auch eure Einschätzung dazu da, wie der Vertrag von Tour ist. Ist es fair? Ist es overpaid? Ist es zu wenig? War es ein Stil für die Dolphins? Ich werde eine Umfrage dazu machen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.